Hallo und herzlich willkommen zurück bei Weiberspeck. Oder besser gesagt, nicht ganz bei Weiberspeck, denn heute ist nur ein Teil von uns hier. Ich, Pauline, Magda ist heute leider nicht hier. Aber ich habe dafür einen anderen Gast mitgebracht. Dann würde ich sagen, lieber Gast, stell dich doch mal vor.
Hi, ich bin Lisa und ich bin Pfarrerin und ich war schon öfter hier zu Gast. Und ich freue mich tierisch, dass ich wieder zu Gast sein darf.
Und wir uns erst, weil wir, und ich weiß auch, dass das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht, lieben unsere kleinen History-Specials mit dir. Und da ja nächste Woche ein Feiertag vor der Tür steht, dachten wir uns, machen wir doch nochmal eine Folge zusammen.
Ja.
Denn nächste Woche ist nicht nur Halloween, ich glaube, das wissen die meisten, dass in ein paar Tagen Halloween ist, sondern am selben Tag ist auch Reformationstag. Und da wir hier alle in diesem Kreis ja evangelisch sind, wie wir schon 100.000 Mal erwähnt haben, können wir uns den natürlich nicht entgehen lassen und darüber reden wir doch mal ein bisschen. Oder würde ich sagen, wir starten gleich mal bei einem besonderen Mann, denn an Reformationstag steht ja ein Mann im Mittelpunkt, Martin Luther. Erzähl uns doch erstmal was ein bisschen über ihn. Wer war das? Was hat er gemacht? Wofür könnte man ihn vielleicht kennen?
Ja, also Martin Luther kennt man vor allem, weil er die Kirche reformiert hat. Das ist quasi das Bekannteste. Vielleicht auch, weil er die Bibel übersetzt hat. Das ist ja auch relativ bekannt. Manche kennen Martin Luther vielleicht auch als Mönch. Das war er auch. Vor allem ist er das irgendwie eher zufällig geworden. Eigentlich war das gar nicht so der Plan. Martin Luther war Sohn von einem Unternehmer. Und weil sein Vater sich gedacht hat, es ist gut, wenn wir einen Juristen im Unternehmen haben, hat Martin Luther eigentlich Jura studiert und sollte eben auch Jurist werden. Und dann hatte er ein Erlebnis bei einem Gewitter. Die Geschichte kennt man vielleicht. Martin Luther hat seine Eltern zu Hause besucht, als er noch Student war. Auf dem Rückweg von seinen Eltern zurück zur Unistadt ist er übers freie Feld eben gelaufen. Anders konnte man ja damals nicht von A nach B kommen. Und auf dem freien Feld wurde er von einem Gewitter überrascht und hatte so Angst, dass er vom Blitz erschlagen wird, dass er gebetet hat und die heilige Anna, Schutzheilige Anna, angerufen hat und hat gesagt, heilige Anna, wenn ich das überlebe, dann will ich ein Mönch werden. Und dann hat er es überlebt und ist ein Mönch geworden. Und sein Vater fand es, glaube ich, irgendwie nicht so cool. Aber Martin ist dann eben ja ins Kloster eingetreten und wurde Augustiner-Eremit. Und im Kloster hat er eben dann nicht mehr Jura weiter studiert, sondern hat dann angefangen, Theologie zu studieren und wurde dann auch relativ schnell Priester und später sogar Theologieprofessor. Als Theologe, aber auch einfach so im Dunstkreis von der Uni, kam er mit dem Humanismus in Berührung. Der kam damals so auf. Also für den Humanismus ist es immer, also der Leitspruch ist ad frontes, das bedeutet zu den Wurzeln zurück. Und es galt dann eben auch für das Christentum, also zurück zu den biblischen Wurzeln. Diese Vorstellung, die hat Martin Luther, die hat ihn nicht grundsätzlich geleitet, aber die hat er schon auch irgendwie mitbekommen. Und das hat ihn schon so ein bisschen ins Denken gebracht. Wie war denn das Christentum ganz am Anfang? Die Frage hat er sich da schon gestellt. Und dann hat er als Mönch, als Priester eine Reise unternommen nach Rom. Und wenn man heute manchmal so Mittelalterfilme sieht, dann wird da dieses so die Kirche quasi so richtig als so Sündenpfuhl irgendwie dargestellt. Manchmal, dass die Priester zwar das eine lehren, aber sich ganz anders verhalten. Also, dass sie ja Riesenreichtum anhäufen, dass sie sich betrinken, dass sie in Bordelle gehen oder so. Dann, als Martin Luther nach Rom kam, da muss es tatsächlich wie dieses Klischeebild gewesen sein. Ja, also er war quasi vom kirchlichen Leben total erschrocken und hat gedacht, nee, ja, also...
Kann ich mir gut vorstellen.
So kann es nicht sein, so darf es nicht bleiben. Ja, und hat dann angefangen, eben die Kirche zum ersten Mal zu kritisieren und eben auch öffentliche Reden dagegen zu halten und darüber nachzudenken, Schriften dazu zu verfassen, dass so wie die Kirche damals war, so Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, dass es so eben nicht bleiben darf. Dann gab es für ihn ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis. Ob es wirklich so ein einzelnes Erlebnis war oder ob es über die Zeit entstanden ist, das weiß man bei Luther immer nicht so. Also der war auch ganz gut da drin, so ein bisschen Mythen um seine Person zu spinnen. Aber es gab etwas, das hat er dann selbst sein Turmerlebnis genannt. Dazu muss man vorher wissen, so dieses mittelalterliche Weltbild, das war, dass die Leute vor allem ja das Leben hier auf Erden so ausgehalten haben und eigentlich schon über das Leben hinaus aufs Jenseits geguckt haben. weil das Leben hier auf Erden war im Mittelalter nicht so schön, auch relativ kurz. Und dann hat man eher geguckt, was ist danach. Und danach gab es eben, weil die Kirche das so gelehrt hat, zwei Vorstellungen. Es gibt den Himmel und es gibt die Hölle. Vor dem Himmel gibt es aber auf jeden Fall noch das Fegefeuer. Und alles, was man im Leben falsch gemacht hat, wird, bevor man in den Himmel kommen kann, bestraft und muss mindestens quasi weggebrannt werden im Höllenfeuer. Und das war eine ganz, ganz schlimme Angst. Also man hatte dieses kurze, sehr mühsame Leben und danach kam unbestimmte Zeit im Höllenfeuer und ganz, ganz am Ende dann hoffentlich irgendwann der Himmel. Und diese Angst vor dem Höllenfeuer, die hat die Menschen aber total getrieben. Und dann hat Luther in der Bibel gelesen und auch schon kritisch in der Bibel gelesen, eben mit seinem, was er aus dem Humanismus mitgenommen hat und was er mit dieser Kirchenkritik, die er in Rom quasi dann schon festgestellt hat. Und dann hat er in der Bibel gelesen und in der Bibel hat er einen Satz gelesen, da steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und bisher hat die Kirche immer gelehrt, Gott ist gerecht. Das bedeutet, Gott richtet wie so ein Richter über Gut und Böse und was du richtig und was du falsch gemacht hast. Und für alles Richtige wirst du irgendwann mit Jahren im Himmel belohnt und für alles Falsche wirst du vorher bestraft im Fegefeuer. Und dann hat Luther diesen Satz gelesen und hatte auf einmal, obwohl er den Satz schon tausendmal vorher gelesen hat, hat er den anders verstanden. Luther hat dann verstanden, der Gerechte wird aus Glauben leben, bedeutet, wenn du glaubst, bist du schon für Gott gerecht und richtig. Also es braucht quasi nichts, um für Gott passend zu sein, außer den Glauben. Und dann hat Luther gesagt, wenn das so ist, dann brauchen wir ja überhaupt keine Angst mehr vom Höllenfeuer zu haben und vom Fegefeuer und ja auch keine Angst mehr vor Gott. Also vorher hatten die Menschen ja auch einfach Angst vor Gott, weil der eben bestrafen sollte. Und das war dann plötzlich alles nicht mehr. Und dann hat er gesagt, okay, dann hat die Kirche aber auch gar nicht mehr so eine Macht. Also vorher war die Kirche, hat den Menschen Angst vor der Hölle gemacht und Marc Witz hat daraus auch Profit geschlagen. Und zwar durch etwas, das heißt Ablasshandel. Die Kirche hat Zettel verkauft, auf denen drauf stand, wenn so und so viel Geld bezahlt wird, muss eine Person weniger Jahre im Fegefeuer schmoren. Also du konntest dann für deine Tante Hilde einen Ablass kaufen und wenn du genug bezahlt hast, dann eben einen Ablass für 50 Jahre und dann musste Hilde 50 Jahre weniger im Fegefeuer schmoren. Das hat die katholische Kirche gesagt und hat sich damit eine goldene Nase verdient. Und Luther hat aber dann gesagt, nee, also wenn Gott gar nicht so ist, wie so ein böser Richter oder so ein strafender Richter, dann braucht man auch das Geld nicht mehr einnehmen, weil die Leute gar keine Angst vor der Hölle haben. Und dann hat er sich richtig mit der Kirche angelegt.
Aber so richtig.
Genau.
Ich glaube, das ist ja auch eins der Sprüche, die man vielleicht noch aus dem Religionsunterricht auch noch so kennt mit dem Ablass, mit diesem, wenn das Geld im Kasten klingt, genau, die Seele aus dem Fegefeuer
schlägt. Genau, das so war der Werbeslogan.
Ja. Schlimm, schlimm, schlimm.
Ja.
Und man sieht ja, wie viel Geld damit zusammengekommen ist, weil ich meine, wir sehen ja heute den Petersdom, genau, und letztendlich ist das ja daraus entstanden. Also da sind ganz schön viele, ja, Seelen aus dem Fegefeuer rausgehüpft, bis der rauskam. Das ist der Wahnsinn.
Ja, ja, genau.
Aber was hat denn jetzt dann der Reformationstag mit Martin Luther zu tun? Also was ist denn diesen Montag vor ein paar hundert Jahren angeblich passiert?
505 Jahre.
Ja. Es war ja vor kurzem,
genau,
war ja Jubiläum.
Genau, am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther angeblich, wissen nicht ganz sicher, ob es stimmt, die 95 Thesen an die Tür von der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben. Dieser Tag könnte sogar stimmen, weil das der Tag vorm Semesterbeginn war. Also traditionell hat das Semester am 1.11. angefangen und die Kirchentür war damals erstmal gar nichts Heiliges, sondern so eine Art schwarzes Brett. Es könnte sein, dass Martin Luther die 95 Thesen da tatsächlich angeschlagen hat, um damit dann im Laufe des kommenden Semesters eine öffentliche Diskussion quasi herbeizuführen. Ja, also vielleicht hat er sie da angeschlagen als Disputationsthesen. Das war gar nicht so unüblich, dass Menschen das machen. Vielleicht hat er sie aber auch nur verschickt. Also, dass er sie verschickt hat, das ist auf jeden Fall ganz sicher. Das ist Fakt. Aber eben vielleicht auch angeschlagen, so oder so. Die Thesen haben sich in Windeseile verbreitet. Das lag unter anderem daran, dass ganz kurz vorher Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden hat und man plötzlich auch Schriften ganz schnell verbreiten konnte. Das wäre 100 Jahre vorher noch nicht gegangen. Aber ja, dann ging es eben. Und dann hat Luther eben diese Thesen verbreitet.
Aber es gibt, glaube ich, noch einen anderen Grund, warum er es an dem Tag ausgerechnet gemacht hat, oder? Ich dachte halt, weil alle Heiligen waren. Also, weißt du, so habe ich das immer verstanden, dass er weiß, ah, da gehen die Leute in die Kirche.
Ah, okay.
Weil das ist ja alle Heiligen.
Also, ich weiß nicht, ob das unbedingt so eine Rolle gespielt hat. Also im besten Fall sind die Leute ja jeden Sonntag in die Kirche gegangen damals. Also wenn man so Darstellungen davon sieht, wie damals die Tür der Schlosskirche in Wittenberg ausgesehen haben soll, also es gibt ja keine Fotos, aber dann wird die immer so gezeichnet, als ob die wie ein schwarzes Brett wirklich von oben bis unten mit irgendwelchen Sachen zugenagelt ist. Und dann sind eben seine Sachen auch dazu gehängt worden.
Das stimmt, das sieht wirklich immer so aus. Und da habe ich mich auch mal gefragt, also das scheint ja wirklich total normal gewesen zu sein. Das wird man sich ja heute gar nicht mehr, also kein Mensch wird ja heute was an die Kirchentür nageln.
Vielleicht, weil wir aber heute andere öffentliche Flächen haben. Also plakatiert wird ja heute auch noch viel.
Aber es kommt einem aus heutiger Sicht so komisch vor, dass es so normal zu sein scheint.
Ja.
Aber andere Zeiten, andere Sitten.
Genau.
Aber jetzt müssen wir natürlich unbedingt wissen, was stand denn da drin? Also was stand denn in diesen 95 Thesen?
Ja, also die wichtigste Sache betrifft eben diesen Ablasshandel. Den hat Luther kritisiert, weil er gesagt hat, die Kirche oder auch der Papst kann keine Schulden erlassen und kann keine göttlichen Strafen vergeben und kann auch nicht, wenn man etwas falsch gemacht hat und ja Schuld auf sich geladen hat, das irgendwie wegnehmen und kann deswegen auch keinen Ablass mehr verkaufen. Also vor allem gegen diesen Ablassverkauf hat sich Luther gewehrt, hat gesagt, das ist Betrug und wollte den Menschen sagen, dass sie eben darauf vertrauen sollen, dass sie auf jeden Fall irgendwann einfach in den Himmel kommen, egal ob sie dafür Geld bezahlt haben oder nicht. Also dass das quasi die Kirche da nichts handeln kann, sondern dass es allein zwischen den Menschen und Gott liegt. Das war in den ursprünglichen 95 Thesen so die Kernaussage. Und dann in den Jahren danach hat Luther da noch ein paar Thesen hinzugefügt. Also hat er dann, das hat er am Anfang noch nicht, am Anfang war ihm schon noch wichtig, dass der Papst ein Kirchenoberhaupt ist und irgendwie wichtiger als andere Christinnen und Christen. Und das hat er irgendwann dann auch nicht mehr so gesehen und hat dann den Herrschaftsanspruch des Papstes darin kritisiert. Oder hat dann auch irgendwann gesagt, dass Konzilien, also solche Kirchenveranstaltungen, Kirchenversammlungen, wo alle wichtigen Kirchenmänner damals zusammengekommen sind, dass die sich irren können. Das hat man vorher auch gesagt. Wenn ein Konzil das beschlossen hat, dann muss das Wahrheit sein. Und Luther hat dann gesagt, nee, also da sind zwar viele kluge Menschen, aber es sind nur Menschen und die können sich irren.
Hm.
Genau. Das kam dann später noch dazu. Am Anfang ging es aber vor allem wirklich um diesen Ablass.
Ich meine, wir heute wissen ja, was daraus letztendlich entstanden ist, dass letztendlich sich die Kirche auch geteilt hat. Aber wollte Luther das? Also war das auch der Sinn dahinter? Oder?
Nee, Luther wollte die Kirche ja eigentlich wie Ad Fontes, zu ihren eigenen Wurzeln zurückführen, wollte, dass eben das, was in der Kirche ja schiefläuft, dass das weggenommen wird, wollte das auch einfach öffentlich diskutieren. Also er wollte erstmal gar nicht Fakten schaffen, sondern wollte eine akademische Debatte. Deswegen hat er die 95 Thesen angeschlagen und wollte, dass auch in die Schrift geguckt wird, in die Bibel, was da steht und dass das eben umgesetzt wird. So.
Ich finde das total spannend, weil ich glaube, wir heute vergessen das manchmal, weil wir ja so überschwemmt werden mit Informationen jeglicher Art von überall her und ja auch Zugang haben zu jeglichen Informationen. Und es ist so faszinierend, wenn man mal drüber nachdenkt, dass die Menschen vor Luther die Bibel wirklich nicht selber lesen konnten. Also die waren ja wirklich darauf angewiesen, was der Pfarrer ihnen erzählt und der konnte das auslegen, wie er will und konnte sagen, was er will. Sie können es ja nicht nachprüfen.
Genau.
Das ist so krass eigentlich, wenn man sich das vorstellt.
Ja, und vor allem, wenn man sich vorstellt, dass daraus dann eben also so eine politische Macht und so eine innerweltliche Macht entstanden ist. Also jetzt könnte man auch sagen, wenn die Kirche sich nur mit der Kirche und dem kirchlichen Leben irgendwie befasst, dann ist es zwar nicht schön, die Menschen zu belügen, aber es trägt auch keinen Schaden davon. Aber das war ja für das Leben der Menschen, war die Kirche existenziell. Die hat quasi das ganze Leben bestimmt. Und dann eben da, ich weiß gar nicht, ob die Kirche für sich gesagt hätte, die katholische Kirche damals, die verbreiten Lügen, aber eben Theologie so auszulegen, dass sie den eigenen Machtanspruch weiter festigt und ausbaut, ja, ist schrecklich.
Ja, furchtbar. Und ich meine, ich glaube auch nicht, dass sie selbst gesagt hätten, wir verbreiten Lügen, aber irgendwie muss ihnen ja selbst klar gewesen sein, dass sie nicht, also, dass sie die Grenzen schon sehr ausdehnen. Das muss ihnen ja irgendwie schon auch klar gewesen sein. Weil sie selbst können ja die Bibel lesen. Also sie selbst wissen ja, was eigentlich drin steht und ja. Auf jeden Fall hat Martin Luther erkannt, dass das Ganze nicht ganz richtig ist. Das wissen wir. Aber jetzt fragen wir uns natürlich, Ist dieser Thesenanschlag denn wirklich so passiert?
Also, was zweifelsfrei ist, Luther hat diese Thesen geschrieben und er hat sie unter anderem an den Erzbischof geschickt und an andere Gelehrte. Das hat er gemacht, weil Luther erstmal davon ausgegangen ist, dass vielleicht gar nicht alle wissen, was da für ein Schindluder mit diesem Ablasshandel getrieben wird. Dass das ja so nicht sein kann. Und er wollte eben eigentlich darauf aufmerksam machen und das eben diskutieren, diese Praxis. Und ich habe noch in der Uni gelernt, dass der Thesenanschlag wahrscheinlich nicht historisch ist. Jetzt habe ich aber in der Vorbereitung gelesen, dass das mittlerweile diskutiert wird. Also, es gibt zu Luthers Lebzeiten nichts, was den Thesenanschlag wirklich bestätigt. Aber ja, es wurde jetzt gefunden, eine Notiz von einem Sekretär von Luther. Und in dieser Notiz steht eben, dass es einen Thesenanschlag an den Wittenberger Kirchen sogar gab am 31.10. Allerdings, dieser Sekretär war wahrscheinlich ebenfalls nicht an dem Tag dabei, als die Thesen angeschlagen wurden, oder zumindest kein Augenzeuge, aber er hat immerhin quasi zu Lebzeiten von Luther wohl das schon so verfasst. Dass der 31.10. so als Tag abgekultet wird, das liegt vor allem an Philipp Melanchthon, das war ein Mitarbeiter von Luther und der hat eben nach Luthers Tod als Zeitpunkt des Thesenanschlags so verbreitet. Und es ist ja schön, da so einen Erinnerungstag zu haben.
Ja.
Im Grunde spielt es aber auch keine Rolle, ob die Schrift angeschlagen wurde oder nicht, sondern was eine Rolle spielt, ist, was damit losgetreten wurde und die Folgen. Also, dass es danach eben auf lange Sicht gesehen eine Kirchenspaltung gab, ja, oder auch einfach, dass eine Folge war so ein ganz großer Bildungsfortschritt, weil Luther ja wollte, dass die Leute sich eben nicht mehr an das halten müssen, was ihnen die Kirche erzählt, hat er die Bibel auf Deutsch übersetzt und es bringt nichts, sie auf Deutsch zu übersetzen, wenn die Menschen nicht lesen können. Deswegen hat Luther auch dafür gesorgt, dass es eine ganz große Welle an Bildung gab und hat Schulen ohne Ende bauen lassen, damit die Leute eben lesen können. Und auch eine Folge, die überhaupt nicht schön ist, sind die Bauernkriege. Die sind ja auch eine Folge dessen gewesen, was Luther da losgetreten hat.
Ja, und da hat sich Luther ja auch nicht unbedingt rühmlich verhalten, nee, so durch und durch. Ich meine, Luther generell, wissen wir ja heute, ist generell eine streitbare Person und auch eine kritisch zu sehende Person. Das will ich ja jetzt gar nicht verschweigen. Ja. Aber seine Rolle in der Reformation und in der Kirche ist schon spannend. Ich persönlich fände es ja cool, wenn der Thesenanschlag wirklich so passiert wäre, weil das ist irgendwie so ein gewaltiges Bild, wie da jemand steht und mit Hammer und Nagel die Thesen an die Wand nagelt. Irgendwie ist es ziemlich cool. Aber ich frage mich halt schon, wenn es wirklich so passiert wäre, müssten dann nicht auch unabhängige Quellen das irgendwie aufgeschrieben haben? Weißt du, zum Beispiel auch allein die Leute, die in die Kirche gehören, also die da arbeiten, würden das doch eigentlich auch aufschreiben. So, hey, da war heute Morgen der Martin Luther und der, keine Ahnung, also irgendwie denke ich mir so, da müsste doch ein bisschen mehr dokumentiert
werden. Weiß ich nicht. Also, weil es ja üblich war, Disputationsthesen öffentlich auszuhängen, keine Ahnung, ob das dann so interessiert hat.
Das finde ich aber eigentlich noch verrückter, die Vorstellung, weil in meinen Augen das ja so was ganz Großes ist. Und ich meine, wir haben heute einen ganzen Tag dafür. Und stell dir mal vor, das ist wirklich passiert und die Leute dachten sich, ah ja, okay, schon wieder irgendein Spinner, der da halt irgendwas hinpinnt, was weiß ich, interessiert niemand. Und dass es eigentlich so unbedeutend war. In dem
Vielleicht gar nicht mal Spinner, sondern ja, halt so eine, ja, so eine wissenschaftliche Debatte. So.
Ja, halt einer von vielen.
Ja, genau, eine von vielen, ja.
Aber da sieht man mal, egal von welcher Seite man den Reformationstag betrachtet, es ist so oder so eine coole Story. Also, egal, was passiert ist oder nicht, ist es einfach cool. Aber wir heute kennen ja den Tag, also wir wissen, 31. Oktober ist Reformationstag, aber wurde der früher auch schon irgendwie gefeiert oder irgendwie bedacht überhaupt?
Also ich habe ja eben schon gesagt, Martin Luther war ganz gut da drin, auch so ein bisschen einen Kult um seine Person zu machen. Und generell waren die Reformatoren da gut drin. Und es hat bestimmt auch der Sache gut getan. Und deswegen wurde die Reformation von Anfang an gefeiert. Am Anfang an Luthers Geburtstag bzw. Luthers Todestag. Und infolge der Reformation gab es ja dann irgendwann reformatorische Bekenntnisse. Das wichtigste reformatorische Bekenntnis ist die Confessio Augustana, also das Augsburger Bekenntnis. Und das, ja, an dem Jahrestag quasi des Augsburger Bekenntnisses wurde am Anfang auch die Reformation gefeiert. Und dann 1617, also zum 100. Reformationsjubiläum quasi, da wurde zum ersten Mal auch dieser Thesenanschlag so ins Zentrum gerückt. Das erste Mal überhaupt daran gedacht. Und dann zum 150. Jubiläum, also nochmal 50 Jahre später, 1667, da wurde dann der 31. Oktober auch der offizielle Termin, wo dann das Reformationsfest draufgelegt wurde und Reformationsgedenken, genau, und die Feierlichkeiten und alles, was dazugehört.
Ah, ist auch schon echt lang her, gell?
Ja.
Das ist schon cool.
Habe ich tatsächlich auch drüber gestaunt, dass denen das so früh so wichtig war, Reformation zu feiern. Aber wahrscheinlich war das in Zeiten, in denen die katholische Kirche eben noch mehr Macht hatte, auch umso wichtiger für die eigene Identität, sich, ja, der eigenen Wurzeln und auch dieses, das haben die ja nicht geschenkt bekommen, sondern das haben die hart erstreiten müssen und auch ja mit einem Risiko erstreiten müssen und so.
Ja.
Und dass man sich dessen eben bewusst macht. So.
Und wenn man sich natürlich auch vorstellt, wie viele Feiertage die Katholiken haben, also wie viel da passiert und gefeiert wird das ganze Jahr über. Und wir haben ja nur sehr wenig, also bei uns ist ja alles sehr reduziert. Deshalb kann ich schon verstehen, dass da dann noch irgendwas Eigenes halt auch dazu genommen wird. Ja. Irgendwas, was die Katholiken nicht haben. Aber wie wird denn heute der Reformationstag eigentlich gefeiert?
Also vor allem durch Gottesdienste. Leider ist es ja, ich glaube, in Sachsen da noch Feiertag. Da ist es, glaube ich, wirklich fester Feiertag. In allen anderen Bundesländern war es 2017 zum 500. Jubiläum mal ein richtiger Feiertag. Ansonsten ist es ja ein normaler Arbeitstag, aber abends finden Gottesdienste statt. Und in den Gottesdiensten ist dann zum Beispiel etwas, was ganz schön reformatorisch ist, dass man Lieder von Martin Luther singt. Der hat ja ganz viele Lieder geschrieben.
Eine feste Burg ist unser Gott.
Eine feste Burg wird auf jeden Fall immer gesungen. Am besten mit Posaunen. Posaunenchor ist ja auch so ein evangelisches Ding. Was ich auch irgendwie öfter höre, ist, dass irgendwie zum Beispiel Lesungen oder sowas oder Luther hat ja diese tollen Tischreden verfasst, dass dann Tischreden irgendwie gelesen werden oder es manchmal auch so mit Schauspielern gemacht wird oder so. Und vor allem das 500. Reformationsjubiläum zuletzt 2017, das wurde ja richtig groß gefeiert mit Musical
das
und allem.
Das war richtig groß. Genau. Das war toll, das Lutherjahr.
Ja.
Das ging ein ganzes Jahr. Das war so cool.
Ja, wobei ich es schade fand, dass es eben Lutherjahr hieß. Also vielleicht ist das marketingmäßig besser und nicht Reformationsjahr. Aber gerade weil Luther so eine streitbare Person ist, hätte ich Reformationsjahr cooler gefunden. Aber
ja, wäre besser gewesen. Also ich glaube, man hätte sich auch selbst irgendwie besser damit gefühlt, weil Luther möchte man eigentlich nicht unbedingt feiern, sagen wir es mal so. Aber die Reformation schon, also es wäre eigentlich besser gewesen. Aber es war toll, was die Kirche da alles gemacht hat und sich überlegt hat. Also es war wirklich toll.
Bei uns in der Region hat das ausgelöst, dass wir seit 2017 Reformationstag immer mit allen Kirchengemeinden aus der Region zusammen feiern. Und das sind immer ganz schöne Gottesdienste, weil wir dann auf einmal viele sind. Also wir sitzen nicht alle abends vereinzelt mit 10, 15 Leuten in der Kirche, sondern wir treffen uns in einer Kirche und im besten Fall gibt es noch irgendwie was zu essen und besondere Musik und so. Und wir sitzen da nicht mit 15, sondern mit 150 Leuten. Und ja, das finde ich immer ganz schön und ganz besonders.
Ist immer schön, wenn man sowas gemeinsam macht.
Ja, auf jeden
Fall. Ich glaube sowieso, dass seit diesem Reformationsgeburtstag, da sind schon einige Dinge so passiert. Also zum Beispiel meiner Oma in der Kirche, die haben vorne dran im Pfarrgarten so eine riesen Lutherrose gemacht aus Steinen und Blumen und so. Und die ist auch geblieben. Sieht echt schön aus. Also ich glaube, sowas gab es in vielen Kirchen, dass dann irgendwas sich überlegt wurde und das ist dann auch geblieben.
Ganz viele Apfelbäume wurden, glaube ich, gepflanzt. Weil Luther ja mal gesagt hat, selbst wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. So als Hoffnungswort.
Ja.
Und ich glaube, dann haben ganz viele Kirchengemeinden Luther-Apfelbäume 2017 gepflanzt.
Obwohl ich genau das so schade fand im Reformationsjahr, dass ganz viele von diesen Sprüchen habe ich da dann gelernt, anscheinend gar nicht von ihm kommen. Also auch das mit dem Baum weiß man gar nicht. Oder, dass er vor dem Reichstag in Worms doch stand und gesagt hat, hier stehe ich und kann nicht anders. Hat er anscheinend auch nie gesagt. Ja. Was soll denn das? Also all die coolen Sachen, dass es gar nicht von ihm kommt. Ich war so enttäuscht.
Ja, und gleichzeitig, selbst wenn es ihm nur zugeschrieben wird, hilft es ja eben, so die Botschaft der Reformation wach zu halten und im Kopf zu halten. Weil sowas wie, hier stehe ich, ich kann nicht anders, das brennt sich halt ein. Und der hat ja, selbst wenn er den Satz am Ende nicht gesagt hat, trotzdem eine brennende Rede für seine Überzeugung vor dem Reichstag gehalten und konnte nicht anders und hat eben auch nicht widerrufen und hat damit ja sein Leben riskiert. Und wenn er den einen Satz jetzt nicht gesagt hat, ist ja gut, wenn er in kompakten Merksatz quasi der Inhalt reingepresst ist.
Ja. Ich habe das generell gemerkt. Wahrscheinlich hat das jeder schon mal gesehen im Reformationsunterricht, wollte ich sagen, im Religionsunterricht in der Schule schaut man doch diesen einen großen Lutherfilm. Es gibt so einen ganz bekannten und den schaut, glaube ich, jeder im Religionsunterricht und wir auch. Und da habe ich gemerkt, dass ganz viel von meinem Lutherwissen aus diesem Film eigentlich kommt. Also, dass es für mich so intensiv war, dieser Film, dass das für mich, das ist Luther.
Ja, cool.
Und die Dinge hat er gesagt. Ganz komisch, dass es einem so im Gedächtnis geblieben ist.
Also ich finde den Film auch richtig gut. Also der heißt ja, glaube ich, auch einfach Luther. Aber ich finde ihn gut, wenn man historisches Wissen hat und quasi schon mal was von der Reformation gehört hat und so. Als ich Konfirmandin war, kam der gerade im Kino und dann sind wir mit unserer Konfi-Gruppe ins Kino gegangen und es war zwar cool, ins Kino zu gehen, aber ich habe überhaupt nichts verstanden. Und ich halte mich jetzt nicht für die ungebildetste Person, aber ich habe in diesem Film nichts mitgekriegt oder nichts verstanden. Ich habe nicht mal verstanden, also ich wusste vorher, Luther hat irgendwie ein Problem mit dem Papst gehabt, habe aber im Film überhaupt nicht verstanden, wer der Papst ist. Und entsprechend konnte ich auch alles andere nicht verstehen. Ja, und fand es damals ein bisschen schade. Ich finde aber, wenn man irgendwie schon mal ein bisschen was von der Reformation gehört hat, dann hilft der Film total, um sich das irgendwie mit Bildern zu füllen und dann auch merken zu können. Ja.
Aber genau, da fragt man sich doch, wir reden ja jetzt auch die ganze Zeit über den Reformationstag. Warum ist dieser eine Tag so wichtig? Also ich meine, die Reformation bestand ja noch aus mehr Tagen und aus mehr Ereignissen. Warum hängen wir uns eigentlich genau daran so auf?
Also ich glaube, dass einfach so ein Festtag beim Erinnern hilft. So, das auf jeden Fall. Vielleicht ist gar nicht so der eine Tag wichtig. Und also es ist ja jetzt eben auch schon ein bisschen angeklungen. Ich habe mit diesem Lutherkult auch, also ich finde es nicht unproblematisch, aber ja, ich finde die Folgen von diesem Tag oder Folgen von dem Thesenanschlag und von den 95 Thesen, das ist ja bis heute wichtig. Also es hilft mir quasi so einen Tag zu haben, wo ich richtig feiere, dass ich evangelisch bin und wo ich mir auch richtig bewusst mache, dass ich evangelisch bin und dass das was mit meiner, also mit meinem Glauben zu tun hat und auch mit meiner Identität zu tun hat, evangelische Christin zu sein. Was für uns total selbstverständlich ist zum Beispiel. Ich lese in der Bibel und das, was ich in der Bibel lese, das deute ich auf mein Leben. Und so wie ich es verstehe, verstehe ich es. Und niemand kann mir da irgendwie eine Vorgabe machen. Also ganz konkret zum Beispiel bei ethischen Themen. Ich war letztens auf einer Fortbildung, da ging es um ethische Fragen zu Sterbehilfe und assistiertem Suizid oder auch zu, also ob das am Ende des Lebens oder am Anfang des Lebens, Schwangerschaftsabbruch. Und ich habe da eben kein Papst oder sonst irgendeine Lehrmeinung, die mir sagt, so und so muss deine Haltung zu diesem ethischen Problem sein, sondern ich darf oder ich muss auch mir eigenverantwortlich ein Urteil bilden aus meinem Glauben heraus. So. Und das empfinde ich als ja eine ganz große, als große Verantwortung, aber auch als eine ganz große Freiheit. So. Oder eine andere Sache, ich muss keine Angst haben vor dem strafenden Gott, weil ich an einen Gott glaube, der gnädig ist. Das spielt vielleicht heute nicht mehr so eine Rolle, weil heute so eine Höllenangst nicht mehr so verbreitet ist. Aber das ist noch nicht lange her, dass das eine Rolle gespielt hat. Also wenn ich mit gerade so älteren Frauen in der Gemeinde rede, die kommen aus einer Generation, da hieß es noch, der liebe Gott sieht alles. Und wenn du dich falsch verhältst, dann gibt es am Ende die große Strafe. Und dass ich das aus meinem Glauben nicht brauche, das ist doch Wahnsinn. Also ja, was für ein Geschenk so.
Allein die Tatsache, dass du da vorne stehen
darfst. Ja, genau, dass ich als Frau vorne stehen darf. Also, das hat mit Luther ja auch nichts zu tun. Der hätte Frauen auch nicht nach vorne gestellt. Aber das ist, also das hat was mit unserer, wie wir kirchliche Strukturen denken. Weil Luther hat eben gesagt, weil es nicht einen gibt, der, also es gibt Menschen, die ein Theologiestudium haben und die deswegen vielleicht ein bisschen besser darüber Bescheid wissen, was in der Bibel steht. Aber was ich glaube, hat erstmal was damit zu tun, was das Verhältnis zwischen Gott und mir, wie ich die Bibel verstehe. Und da ist keine Meinung wichtiger als eine andere. Entsprechend sind ja unsere kirchlichen Strukturen auch nicht so, dass der Pfarrer oder der Bischof oder der Priester oder der Papst oben steht und dann unten drunter kommen die Laien oder so oder die weniger wertvollen Christinnen und Christen, sondern wir sind alle gleichberechtigt und unsere Kirche ist strukturell so aufgebaut, dass wir auf allen Ebenen, also von der Kirchengemeinde vor Ort bis zum höchsten gesetzgebenden Gremium, immer in, also basisdemokratisch entscheiden, in Kirchenvorständen, in Synoden, also Kirchenversammlungen, wo aber ganz viele Menschen, ja, Ehrenamtliche sind, kein Theologiestudium haben und deren Meinung ist aber genauso richtig, genauso viel wert und ja, genauso theologisch wertvoll wie die von Leuten, die Theologie studiert haben. Und weil wir eben synodal organisiert sind, können wir dann eben auch so Entscheidungen treffen, wie Frauen dürfen auch Pfarrerinnen werden. Und da kann kein Papst was dagegen sagen, keine Lehrmeinung. Und ja. Deswegen Reformation bedenken, finde ich, ist bis heute total wichtig.
Finde ich auch. Also Okay, weil ich es halt auch einfach toll finde, evangelisch zu sein. Und ich den Unterschied schon eben auch klar sehe. Also wie gesagt, wenn wir jetzt in einer anderen Kirche wären, dürftest du nicht mal Pfarrerin sein. Und das macht einen riesen Unterschied.
Ja. Also ich kenne tolle Katholikinnen und Katholiken, vor allem Frauen, die auch kritisch mit ihrer Kirche sind und so. Aber ich glaube, wenn ich katholisch wäre, weiß ich gar nicht, ob ich noch in der Kirche wäre, muss ich echt sagen.
Ja, mir geht's auch so. Und das ist traurig, weil wir ja eigentlich, also bei dir nehme ich mal an, dass du schon relativ gläubig bist. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Und ich ja auch, aber ich weiß auch nicht, ob ich in der katholischen Kirche bleiben würde. Und das macht mich schon traurig.
Ja. Aber ich bin total kritisch gläubig. So, ich hätte, glaube ich, ein totales Autoritätsproblem allein in der katholischen Kirche, weil ich ein Problem mit Hierarchien habe. Und also auch politisch da ein Problem mit habe. Und dann eben entsprechend auch kirchenpolitisch wahrscheinlich ein Problem damit hätte.
Nee, da muss man echt froh sein, dass Martin Luther vor 500 Jahren diesen Schritt gewagt hat und uns dadurch auch mehr Freiheit und Selbstbestimmung einfach gegeben hat. Weil wie du vorhin auch schon gesagt hast, Kirche war damals ja mehr, als es heute ist. Das war einfach das ganze Leben. Ja. Und dadurch, dass er die Menschen freier gemacht hat, unabhängiger von der Kirche, hat sich das ganze Leben für diese Menschen verändert. Ja. Und das kann man, finde ich, gar nicht groß genug einschätzen.
Ja. Und im weitesten Sinne ja auch für Katholiken. Also es gab dann ja quasi katholisch gesehen so eine Gegenreformation, wo man versucht hat, irgendwie die katholische Kirche, also sich innerlich versucht hat, einerseits auch zu stärken, aber andererseits trotzdem dann auch gewissermaßen zu reformieren und so. Und ich will nicht wissen, wie Deutschland heute wäre, wenn es eine Reformation nicht gegeben hätte. Also oder nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa ist unvorstellbar eigentlich, weil das eben auch auf alle anderen gesellschaftlichen Bereiche ausgestrahlt hat und auch eben auf die katholische Kirche, die so eine Macht hatte, ausgestrahlt hat.
Ja, ist der Wahnsinn. Aber jetzt haben wir ja schon über Luther gesprochen und mich würde es vielleicht zum Schluss auch noch ein bisschen interessieren. Luther war ja nicht der einzige Reformator. Also in unseren Köpfen ist er das zwar oft. Wenn wir an Reformation denken wir an Luther. Ist wirklich so. Aber da gab es ja auch noch andere Menschen, oder? Die da mitgearbeitet haben.
Genau. Also Luther hat seine Ideen auch nicht aus dem luftleeren Raum entwickelt und Luther war auch nicht, ja, also dass irgendwie da der Heilige Geist besonders nur ihn rausgepickt hat, sondern es gab schon vor Luther ja Menschen, die ähnliche Thesen vertreten haben. Der bekannteste ist wahrscheinlich Jan Hus, der hat so 100 Jahre vor Luther gelebt und hat da schon die gleiche Kritik angebracht an der Kirche wie Luther dann, 100 Jahre später. Also die häufen zu viel Besitz an, die Kleriker führen ein Lasterleben und die Bibel wird überhaupt nicht mehr richtig ernst genommen. Dabei sollte die Bibel doch eigentlich die einzige Autorität sein und nicht das, was der Papst irgendwie sagt. Allerdings waren zwei Dinge unterschiedlich. Zum einen gab es den Buchdruck noch nicht. Das heißt, der hatte nicht die Reichweite, die Luther hatte. Wenn der was verbreiten wollte, musste der das abschreiben oder abschreiben lassen. Und das geht halt nicht so schnell und ist teuer und aufwendig. Also Buchdruck war das eine, was bei Jan Hus noch nicht war. Und das andere, Luther wurde ja auch vor dem Reichstag in Worms für vogelfrei erklärt und wurde dann ja aber zum Glück verschleppt auf die Wartburg und war da im Exil und war aber da auch geschützt. Und das war bei Jan Hus, gab es die Möglichkeit gar nicht, sondern der wurde, es gab einen Ketzerprozess, der wurde verurteilt und sofort hingerichtet.
Ja, weißt du, was ich an Jan Hus auch so interessant finde? Dass er, weil ich finde, das trifft genau seine Kritik so auf den Punkt, weil das, also seine Hinrichtung war ja so im Rahmen des Konstanzer Konzils. Und damals, also es fand ja in Konstanz statt, wie man sich vorstellen kann. Und da, wer schon mal in Konstanz war, wenn ihr reinfahrt in den Hafen, steht doch so eine große Statue.
Ich war noch nie in Konstanz.
Wie? Oh, musst du machen. Also der ganze Bodensee. Große Reiseempfehlung an alle da draußen. Wunderschön hier in Baden-Württemberg, kann ich nur sagen. Und wenn man da reinfährt, da steht so eine ganz große Statue. Und die kommt aus dieser Zeit des Konstanzer Konzils. Denn damals waren ja sehr, sehr viele Geistliche in Konstanz. Und auch sehr, 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 sehr viele Sexarbeiterinnen für diese Geistlichen extra reingeschafft in die Stadt. Und deshalb wurde diese Statue da aufgebaut, denn diese Statue ist eine Sexarbeiterin. Und das soll eben, weißt du, das demonstriert heute noch, wie die katholische Kirche damals einfach war. Also, dass die Hälfte der Stadt praktisch nur noch aus Sexarbeiterinnen bestand. Ja. Und das, obwohl diese Männer ja im Zölibat leben sollten, eigentlich. Ja. Und ich finde, das trifft doch genau das, was Jan Hus auch schon gesagt hat, so gut auf den Punkt. Also, dass diese Männer Wasser predigen, aber Wein trinken und dann die Leute auch noch hinrichten, die dagegen was sagen. Ja. Also in dem Fall jetzt eben Jan Hus. Ja. Das ist doch verrückt.
Ja.
Also wir werden auch hingerichtet.
Ja, als kritische Frau ganz bestimmt.
Ja, sowieso als Frau, die hätten lesen können
ja,
oder
ja,
so.
Genau. Ja.
Hexerei. Ja. Aber gut, es gab ja noch mehr Leute als Jan Hus. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau. Also Luther hätte wahrscheinlich gar nicht so viel geschafft, wenn er nicht Philipp Melanchthon dabei gehabt hätte. Philipp Melanchthon war quasi von Anfang an Unterstützer von Luther, war, manche sagen, sein Mitarbeiter. Das finde ich so ein bisschen despektierlich. Ich würde eher sagen, sein Wegbegleiter. Der ja, hat ihn begleitet. Der hat auch seine Arbeiten weiter verbreitet, als Luther auf der Wartburg versteckt war. Und der war es dann auch, der das erste reformatorische Bekenntnis verfasst hat. Also ganz kluger Kopf und ebenfalls Theologe. Und ja, geht neben Luther irgendwie unter. Zu Unrecht, würde ich sagen. Genau. Und dann zwei weitere Leute, die ganz zwei weitere Reformatoren, die ganz wichtig waren, sind Ulrich Zwingli und Johannes Calvin. Die sind beide nicht im unmittelbaren Dunstkreis von Luther, sondern die sind aus der Schweiz. Und in der Schweiz war die Reformation ein bisschen anders als in Deutschland. Die ist ein bisschen später ins Rollen gekommen. Da gibt es dieses Jahr auch ein ganz wichtiges Jubiläum, ein schönes Jubiläum. 1522 war das sogenannte Züricher Wurstessen. Da haben sich in Zürich Geistliche und wichtige Männer aus der Stadtgesellschaft in der Fastenzeit heimlich abends getroffen. Und damals waren die Fastengesetze von der katholischen Kirche ja sehr streng. Man durfte nur einmal am Tag essen und man durfte keinen Alkohol trinken und keine Süßigkeiten essen, keine Süßspeisen und man durfte kein Fleisch essen. Und dann haben die sich in der Fastenzeit 1522, also vor 500 Jahren, heimlich abends getroffen und haben miteinander Wurst gegessen.
Ach, solche Rabauke.
Ja, also haben quasi da dann erst so die Reformation richtig losgetreten. Es war aber quasi ähnlich wie, also die Kritik war ähnlich wie die von Luther. Auch Zwingli und Calvin waren eben sehr kritisch mit der verfassten Kirche vor Ort. Zwingli hat aber anders als Luther erstmal gar nicht versucht, irgendwie das akademisch oder theologisch da was dran zu verändern, sondern hat ganz praktisch gedacht, er möchte das Leben in seiner Kirchengemeinde vor Ort in Zürich verändern und hat dann dafür gesorgt, dass man gegenseitig auf die Sitten geachtet hat und dass so sittliches Leben wichtig wurde. Deswegen sind in der Schweiz oder im reformierten Raum Gardinen nicht so üblich wie bei uns, dass man sich gegenseitig in die Fenster gucken kann und gucken kann, dass man eben ein sittliches Leben führt und nicht so ausschweifend ist, wie das in der katholischen Kirche dann so unterm Deckmäntelchen gemacht wurde. Aber ja, also die lutherischen Lehren wurden natürlich auch da gelesen und weiter verbreitet. Aber dann hat sich die Reformation in der Schweiz auch ein bisschen verselbstständigt. Also zum Beispiel das Abendmahlsverständnis war ein bisschen anders der Schweizer Reformatoren, als das bei Luther noch war. Das wurde dann leider sogar so ein Streit, konnten sich nicht einigen, wie man das Abendmahl richtig verstehen kann, dass sich innerhalb der evangelischen Kirche nochmal zwei Strömungen getrennt haben, die auch ganz lange nicht miteinander Abendmahl feiern konnten, nämlich lutherische Protestanten und reformierte Protestanten. Genau. Und Johannes Calvin, der war eben auch Schweizer Reformator, ebenfalls von Luthers Lehren geprägt. Und der war eigentlich gar nicht Theologe, sondern Jurist, aber hat trotzdem später als Pfarrer gewirkt, soll auch da sehr eindrücklich gewesen sein. Sehr toll predigen konnte er wohl und hat dann trotzdem auch theologische Schriften verfasst und als Jurist Kirchenordnungen. Und der hat dann eben in der Schweiz und auch in den Niederlanden und so, die Reformation von Zwingli weitergeführt, die reformierte Reformation eben oder die reformierte Tradition. Der, was auch der verschiedene Ämter in der Gemeinde eingeführt hat, also dass nicht alles am Pfarrer, der Pfarrerin hängt, sondern dass es eben auch Diakone gibt oder Lehrer in der Gemeinde. So. Und da keine einzelne Person, aber vielleicht doch, also Frauen waren in der Reformation tatsächlich auch schon wichtig und die bekannteste ist wahrscheinlich Katharina von Bora, die Ehefrau von Martin Luther, die den Laden am Laufen gehalten hat. Also man sagt Luther nach, dass er nicht so sonderlich gut mit Geld umgehen konnte. Und die hatten ja einen Riesenhof mit ganz vielen Kindern. Und dann waren da immer noch Studenten, die da auf dem Hof gewohnt haben und so. Also das war richtig wie so ein Familienunternehmen. Und Katharina von Bora hat das alles gemanagt und hat quasi so dazu beigetragen, dass Luther eben die Wirkkraft erreichen konnte, die er dann bekommen hat, weil er eben eine so tatkräftige und kluge Frau im Rücken hatte.
Ja, super spannend, weil ich glaube, auch ohne sie hätte er es schwer gehabt.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Aber ich finde es wirklich spannend. Also auch wirklich danke dafür da nochmal, dass du uns auch ein bisschen was über andere Reformatoren erzählt hast, weil ich glaube wirklich, dass neben Luther irgendwie alle immer so verblassen, obwohl ja durchaus auch andere Menschen eine wichtige Arbeit geleistet haben. Und das ist ja irgendwie schade.
Ja, und ich finde das auch, also ich meine, wir haben ja auch in Deutschland Gebiete, in denen eher die reformierte Tradition verbreitet ist. Also gerade in Baden-Württemberg zum Beispiel ist das ja, glaube ich, eher reformierte Tradition. Oder, also ich komme aus einer Region, wo man quasi uniert ist, also von allem so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, also wir sind eben auch nicht nur von Luther geprägt, sondern auch von der Schweizer Reformation.
Ja, ich glaube, das vergessen nämlich auch viele, dass es in der evangelischen Kirche, also die evangelische Kirche ist ja nicht gleich evangelische Kirche, sondern du kannst ja auch Lutheraner sein, du kannst eben reformiert sein, uniert sein. Das sind ja echt Unterschiede. Und wenn man dann mal in die unterschiedlichen Kirchen geht, also ich bin wie gesagt in der unierten Kirche, und wenn ich dann in eine lutherische Kirche gehe, das ist eine ganz andere Welt. Also die machen andere Dinge, die sagen andere Dinge. Das ist wirklich anders. Die sehen ja auch teilweise anders aus.
Ja. Auch die Kirchen sehen anders aus, weil der Schweizer Reformation, die fielen noch kritischer als Luther mit allem, was kirchliche Tradition ist, unter anderem auch mit Bildern. Also sie fanden es schon total problematisch, dass überhaupt irgendwie Gott dargestellt wird. Das ging gar nicht. Und auch jede Form von Reichtum und so wurde aus den Kirchen rausgeholt. Reformierte Kirchen sind für unsere deutschen Empfindungen, sehen die erstmal ganz kahl aus oft, weil da Bänke sind und vorne ein Altar, der aber quasi einfach als Tisch dient und auf dem Tisch stehen, wenn überhaupt, zwei Kerzen und eine Bibel und mehr nicht. Und es gibt keine Bilder an den Wänden und so, weil sich eben alles auf das Wort konzentrieren soll.
Ist halt so richtig evangelisch, wie man immer denkt. Weißt du, so, dass bei uns wirklich so gar nichts ist. Im Prinzip nur vier Wände und ein paar Stühle. Aber ich persönlich, ich finde, das hat was.
Ich dachte auch immer, dass, obwohl ich ja aus einer unierten Kirche komme, ich eher sowohl theologisch als auch von meiner eigenen Frömmigkeit eher reformiert bin und habe ja dann ein Auslandssemester in der Schweiz gemacht, extra dafür. Und in der Schweiz habe ich gemerkt, wie sehr ich dann doch aber auch von lutherischer Theologie geprägt bin. Vor allem in den Gottesdiensten. Die Gottesdienste kamen mir vor wie Harakiri. Also, im Grunde kann da jeder machen, was er will. Es gab überhaupt keine Elemente, die ich wiedererkannt habe. Also wenn Glück war, wurde irgendwie mal was aus der Bibel vorgelesen, das Jahr. Und es gab ein Vaterunser. Aber das war das Einzige, was irgendwie quasi liturgisch fest war oder so. Alles andere war, gab es keine festen Formen, in die ich mich so, die mir irgendwie geholfen hätten, mich im Gottesdienst zu verorten oder sowas. Und ja, also ich mag auch irgendwie Kirchen, die feierlich aussehen und so. Nicht kitschig, aber doch ein bisschen feierlich, finde ich schon auch schön. Von daher bin ich, glaube ich, hier in meiner Kirche ganz gut aufgehoben.
Klar, es ist auch schön, wenn eine Kirche schön ist. Kann man nichts gegen sagen. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, spannend, weil ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass es irgendwie so evangelische Kirche ist, halt evangelische Kirche. Aber eigentlich gibt es da ja super viele Unterschiede.
Aber ich finde es auch gut, dass es den Leuten nicht mehr so bewusst ist, weil, also, es ist dir ja vor allem dann bewusst, wenn es zu Trennungen, Streitigkeiten, Unstimmigkeiten und so führt.
Ja, stimmt.
Und also da bin ich froh, dass wir das einfach überwunden haben und dass wir irgendwie problemlos miteinander Gottesdienst feiern können, miteinander Abendmahl feiern können und dass Formen uns, also dass wir uns auch nicht mehr so in Formen pressen lassen müssen, weder in lutherische noch in reformierte Formen pressen, sondern einfach gucken, was tut uns gut, was tut den Menschen gut, die in unsere Gottesdienste, in unsere Kirchen kommen. Was brauchen die? Und uns, ja, das darauf anpassen.
Und es ist ja auch schön, dass wir nach all den Jahrhunderten auch mit der katholischen Kirche zusammen ja auch zusammen Dinge machen können und eben ökumenische Gottesdienste feiern können und auch das einfach ja gemeinsam machen können. Das ist ja auch sehr schön. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Auch wenn das für so junge Leute wie mich ist das selbstverständlich. Aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Oma rede, für die ist Ökumene so was Neues irgendwie. Ja. Also in deren Kindheit und Jugend war das überhaupt nicht gang und gäbe.
Ich bin hier in einer Region, wo quasi Grenzen von einer katholischen Grafschaft und einer evangelischen Grafschaft aneinander grenzen. Also die sind so nah aneinander, dass quasi eine Stadt hier in der Nähe so ist, dass die Hälfte der Stadt früher noch katholisches Gebiet war und die andere Hälfte evangelisches und jetzt ist es aber eine Stadt. Und ganz, also nicht ganz früher, sondern noch vor 50 Jahren hatten die, also natürlich eine katholische Kirche im einen Stadtteil, eine evangelische im anderen, aber auch eine Schule im einen Stadtteil, eine Schule im anderen Stadtteil, einen Karnevalsverein im einen und einen Karnevalsverein einem anderen und die konnten nicht miteinander, weil das eine evangelisch geprägt und das andere katholisch geprägt war. Und dann kam eine Generation, denen war irgendwie die konfessionelle Herkunft nicht so wichtig und dann haben die plötzlich sind auf andere, also auf die Schulen gegenseitig gegangen oder haben miteinander Karneval gefeiert, haben sich verliebt und wollten dann heiraten. Und ich habe ganz viele Gespräche da geführt, wo ganz große Verletzungen waren, weil die Eltern nicht mit auf die Hochzeit gegangen sind, weil die Eltern gesagt haben, ich gehe nicht in diese katholische Kirche im anderen Stadtteil oder ich gehe nicht in die evangelische Kirche im anderen Stadtteil. Ja, und selbst als ihre Kinder geheiratet haben, dann nicht über den Schatten springen konnten, weil das so eine tiefe Prägung war, dass da ja einfach so eine Trennung stattfindet. Krass, ja.
Ja, und umso schöner, dass es heute eben die Ökumene gibt und wir immerhin gemeinsam Gottesdienst feiern können, was früher undenkbar war. Und was wahrscheinlich Martin Luther sich, also ich weiß nicht, ob er dachte, dass wir so weit nochmal kommen in unserer Geschichte.
Also zumindest hätte er sich das gewünscht, auf jeden Fall. Also langfristig theologisch ist das Ziel, dass wir eine Kirche sind. Und nicht nur eine Kirche evangelisch-katholisch, sondern eine Kirche, die ganze Christenheit. Also auch eine Trennung, die ja viel, viel früher stattgefunden hat zwischen der Ostkirche, der orthodoxen Kirche und den Westkirchen. Also dass auch diese Trennung quasi eines Tages wieder überwunden wird. Oder in der katholischen Kirche gibt es ja zum Beispiel auch eine Spaltung. Die Altkatholiken haben sich ja abgespalten.
Ja.
Und auch, also dass wir alle wieder eine Einheit werden, das ist natürlich ein theologisches Ideal. So. Und Gott wird sich es wahrscheinlich auch so wünschen.
Ja, und das ist ja sinnvoll, weil letztendlich gehören wir alle zusammen. Aber ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Also, ja, du und ich werden es bestimmt nicht mehr erleben, dass wir alle eins werden. Aber hoffentlich noch ganz viel Annäherung.
Ich glaube, da müssten die Katholiken auch noch ein bisschen an sich arbeiten, sagen wir es mal so. Ein bisschen vorwärts.
Ja, wobei, also wir sehen ja jetzt an den katholischen Reformprozessen, die Katholiken hier, natürlich, es gibt auch jemanden wie Wölki oder so, aber die meisten Katholiken hier sind ja doch ganz liberal und dann kriegen sie halt aus Rom die rote Karte gezeigt, dass das nicht geht.
Es gibt ja auch so Reformbewegungen wie zum Beispiel wie es Maria 2.0, genau, die sich da auch wirklich Mühe geben, aber es ist halt schwer.
Ja, oder auch die Deutsche Bischofskonferenz, die sich irgendwie dafür einsetzt, auch homosexuelle Paare zu segnen und so. Und die scheitern dann an der Weltkirche.
Ja, aber ich denke mir immer, irgendwann wird der Druck zu groß. Ich meine, du kannst noch so sehr deine Scheuklappen anhaben. Die Realität ist halt nun mal eine andere. Die Realität ist halt nun mal da. Die kannst du ja nicht leugnen. Und ich glaube, irgendwann wird der Druck zu groß. Dann musst du dich ändern. Es geht, also, oder du verschwindest. Mhm. Also entweder der Druck wird so groß, dass du dich veränderst, oder er wird halt so groß, dass du zusammenbrichst und nicht mehr existierst. Eins von beidem.
Ja, aber also, dass wir Kirche so liberal denken, ist natürlich auch ein sehr kleines, kleines Thema, europäisches Thema. Also die Weltkirche denkt eben anders. Und in der Weltkirche laufen denen nicht die Menschen weg. Und es trifft ja protestantische Kirchen genauso. Also wahrscheinlich habe ich mehr mit deutschen Katholiken gemeinsam als mit amerikanischen Protestanten aus dem Bible Belt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also keine Frage.
Weil, also, und da haben wir es einfach als evangelische Kirche leichter, weil wir nicht nicht als Weltkirche verfasst sind, sondern ganz kleine Kirchenverbünde sind. Wir werden uns ja schon hier in Deutschland nicht einig, sondern haben auch die deutsche evangelische Kirche ist ja in Landeskirchen aufgeteilt. Die Landeskirchen haben schon sehr unterschiedliche Prägungen, was man zum Beispiel noch immer am Umgang mit homosexuellen Paaren in Bezug auf die Trauung sieht. Also die allermeisten Kirchen, Landeskirchen, für die ist das kein Thema. Also egal, ob ein Paar heterosexuell oder homosexuell ist, ist ein und dieselbe Trauung quasi. Aber das ist nicht in allen Kirchen selbstverständlich. Es gibt auch noch Kirchen, die homosexuelle Paare nur segnen, was ich für einen Fehler halte, aber das gibt's.
Krass, oder? Also man sollte wirklich meinen, wir wären schon darüber hinaus, über so etwas Selbstverständliches zu diskutieren.
Ja, aber also da empfinde ich das als nicht als Luxus, aber schon als hilfreich, dass wir eben in kleinen Verbünden sind und dass, wenn unsere, also die Menschen hier in meiner Region es für richtig halten, dass es egal ist, welche Sexualität man hat, um zu heiraten, dass wir dann nicht darauf warten müssen, dass in einer anderen Region die Menschen das auch so sehen, sondern dann einfach unsere Gesetze entsprechend anpassen können.
Ja, und ich glaube, das trifft ja wieder den Kern der Revolution,
der
Reformation ganz gut, dass wir selbst denken, unabhängig denken und uns unsere eigene Meinung bilden und uns eben selbst fragen, ist das sinnvoll für mich, ja oder nein, und danach eben handeln und nicht danach handeln, was der Papst sagt und das ohne in Frage zu stellen einfach weitertragen. Ja. Also ich finde, das ist für mich Reformation. Selbst denken und danach handeln. Mhm. Nach dem eigenen Gewissen handeln.
Amen.
Ach, ist Reformation nicht was Tolles? Also diese Folge kommt ja freitags raus, genau. Geht, wenn ihr könnt, am Montag mal in Reformationsgottesdienst. Schaut's euch mal an. Und mal gucken, vielleicht gefällt es euch ja.
Oder ich finde, unabhängig vom Gottesdienst, Reformationstag ist ein guter Tag, um sich mal Gedanken zu machen, was war eigentlich eine Sache oder was ist eine Sache, für die ich einstehe, auch wenn ich was dafür riskiere. Also wo verteidige ich Minderheitenrechte oder meine eigenen Rechte? Oder wo mache ich mich stark für Menschen, die sich nicht stark machen können? Wo würde ich sagen, hier kann ich nicht anders? Auch wenn es für mich vielleicht ein Risiko bedeutet oder ein Nachteil. Das finde ich, dafür ist Reformationstag ein guter Tag.
Ach, das ist ein sehr schöner Impuls. Sehr, 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 sehr schön. Dann vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Wir haben ja noch einen Feiertag vor uns, Buß- und Bettag. Mal gucken, ob wir da wieder zusammenkommen, weil Buß- und Bettag ist so ein toller Tag, der auch leider total untergeht. Mhm. Echt schade. Aber das können wir ändern. Aber dann vielen Dank erstmal für heute.
Sehr, sehr, sehr
und
gerne.
Bis ganz bald. Schön. Dann bis ganz bald und einen schönen Reformationstag euch.
Ja, einen schönen Reformationstag.
Tschüss. Tschüss.